Ich sitze hier mit Thomas Vattheuer, Vorstand der Kooperation Brasilien, und wir sind gerade auf unserer Klausurtagung und haben viel gesprochen über die Situation in Brasilien. Vielleicht als Einführung erstmal, warum ist das Jahr 2018 so wichtig für Brasilien und auch für diejenigen, die sich mit Brasilien hier in Deutschland beschäftigen?
Ja, es wird gewählt in Brasilien, im Oktober sind Präsidentschaftswahlen, und es würde vielleicht ein Zustand damit beendet, dass das Land ohne eine gewählte Regierung ist. Der jetzige Präsident Temer ist ja durch ein mehr als zweifelhaftes Impeachment-Verfahren, allgemein auch in Brasilien von sozialen Bewegungen als Putsch, als parlamentarischer Putsch bezeichnet, an die Macht gekommen. Diese Regierung ist also nicht legitimiert, extrem unpopulär und versucht gleichzeitig sogenannte unpopuläre Maßnahmen, sprich neoliberale Anpassungsmaßnahmen durchzuführen, zum Beispiel eine Rentenreform, die erworbene Rechte von Teilen der Bevölkerung abbaut. Also die Hoffnung ist, diesen Zustand zu beenden. Kompliziert wird das Ganze dadurch, dass der aussichtsreichste Kandidat bei den Wahlen, Lula, Inácio Lula da Silva, der Ex-Präsident, durch ein Gerichtsverfahren, durch eine Verurteilung vor Gericht, höchstwahrscheinlich von den Wahlen ausgeschlossen wird. Hier haben wir ein konfuses Szenario. Es ist unklar, kann Lula vielleicht doch antreten, vielleicht kriegt er noch eine Gerichtsentscheidung hin. Die Hoffnung ist noch nicht ganz vorbei. Kann das linke Lager, die PT, einen anderen Kandidaten lancieren, außer dem sehr populären Lula? Oder stößt vielleicht sogar, und das ist eine der großen Befürchtungen, die extreme Rechte in dieses Vakuum?
Wie sieht es denn aus? Du hast gesagt, diese Maßnahmen sind total unpopulär von der Regierung Temer. Das heißt, die treten gar nicht an oder haben keine Chancen, irgendwie ihre Regierung fortzusetzen. Wie sieht es denn mit denen aus?
Ja, eigentlich eher nicht. Es gibt zwar immer wieder Spekulationen, dass Temer doch nochmal zur Wiederwahl antreten könnte, weil sich jetzt vielleicht erste Zeichen der Erholung der Wirtschaft zeigen und damit er vielleicht mit einem seinen Wirtschaftsminister zusammen im Team oder so nochmal sich als Sanierer profilieren könnte. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Die Popularität der Regierung ist so gering, dass mir das als Szenario sehr unwahrscheinlich erscheint.
Jetzt ist es dieser weltweite Trend der Polarisierung und der Extremen, die sich irgendwie in Wahlkämpfen beteiligen, aber auch wie die Gesellschaft einfach auch gespalten wird in den Diskursen, bildet sich ja auch in Brasilien ab und ist auch ein bisschen personifiziert in der Person Jair Bolsonaro. Also vielleicht wäre es wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, so ein bisschen einen Einblick zu kriegen, wer ist diese Person eigentlich, warum ist der so wichtig und der ist ja dann nach Lula, soweit ich die Umfragen bisher kenne, der aussichtsreichste Kandidat, die bisher zumindest die Kandidatur verkündet haben.
Naja, also Bolsonaro, der erwähnte Jair Bolsonaro, ist schon Abgeordneter. Er ist keine wirkliche Neuigkeit in der Politik. Aber er war immer Randfigur. Und das Neue ist, dass er jetzt plötzlich mit ungefähr 20% bei den Umfragen, bei allen Umfragen, an zweiter Stelle liegt. Er ist damit von einem etwas skurrilen Außenseiter zu einer wichtigen Figur im Szenario 2018 geworden und für viele sogar ein aussichtsreicher und also befürchteter Präsidentschaftskandidat. Bolsonaro wird mit verschiedenen Adjektiven belegt, oft Populist, Rechtspopulist. Er ist auf jeden Fall ein Politiker der extremen Rechten, was alles so extreme Rechte auszeichnet. Die Ablehnung von Schwulenrechten, die Ablehnung der Legalisierung von Abtreibung. Aber er geht weit über hinaus über das übliche Szenario, das übliche Angebot von rechten Politikern. Er befürwortet praktisch eine Rückkehr zur Militärdiktatur. Er verherrlicht die Militärdiktatur in Brasilien. Er sagt, die Polizei muss einen Freibrief zu töten bekommen. Er hat also dieses Spektrum natürlich Todesstrafe, Herabsetzung des Strafalters für Jugendliche. Also einen extremen Law-and-Order-Diskurs, der sich durch eine explizite Missachtung von Demokratie ausweist. Und deshalb, glaube ich, ist es auch legitim, ihn als Faschisten zu bezeichnen. Er ist auf keinen Fall nur einfach ein Konservativer. Er ist weit mehr als ein Extremist, der mit gewaltsamen, barbarischen Lösungen Antworten auf die Krise in Brasilien geben will.
Diese Positionen von ihm sind ja jetzt nicht so besonders neu. Du sagst, er ist schon im Parlament, er hat es wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit geäußert. Aber wie erklärst du dir, dass er jetzt auf einmal auf diesen 20% ist, auf diesen Zustimmungswerten? Also wie äußert er sich denn, wie spricht er denn zu den Leuten? Wo sind seine Kanäle und so?
Ja, die letzten Jahre in Brasilien haben durch die Enthüllung der Korruptionsskandale, durch diesen zweifelhaften, preliminarischen Putsch, der die jetzige Regierung an die Macht gebracht hat, das eh schon nicht besonders angesehene politische System total diskreditiert in den Augen eines großen Teils der Bürger und Bürgerinnen. Also er profitiert von dieser Diskreditierung der Politikerkaste, die allgemein nur noch als korrupt gilt. Das zeichnet ihn aus in den Augen vieler Wähler und Wählerinnen, dass er nicht zu dieser Gruppe gehört, auch tatsächlich nicht in irgendwelche Korruptionsskandale verwickelt ist und seine extrem sexistischen Äußerungen ihnen offensichtlich dabei nicht schaden, weil sie auch auf einen tiefen Konservatismus, der von Teilen der Gesellschaft stößt, mit ihm kommuniziert. Also ich glaube, diese politische Krise in Brasilien hat ein Vakuum im politischen System erzeugt. Die klassische politische Elite ist nicht in der Lage, im Augenblick einen populären Kandidaten aufzustellen. Und genau in dieses Vakuum stößt Bolsonaro rein, als Kandidat, der als nicht korrupt gilt, der ein Außenseiter ist, aber der eben, wie gesagt, auch diesen extremen Law-and-Order-Diskurs vertritt.
War Jair Bolsonaro nicht auch an irgendeiner Regierung von der PT als Minister oder so beteiligt?
Nein, als Minister nicht, aber er war in einer Partei, die zur Basis der Regierung gehörte. Also, aber die Parteien sind in Brasilien relativ, gerade die kleineren Parteien, sind relativ schwache Vereinigungen mit wechselnden Konstellationen. Also persönlich haftet ihm das trotzdem nicht an.
Was für eine Rolle spielt denn seine Religiosität, diese Tendenz der Evangelikalen, was für eine Rolle spielt das für seine Glaubwürdigkeit und auch vielleicht für die Menschen, die ihn eh schon unterstützen, weil er sozusagen einer Gruppe angehört, zu der sie sich zugehörig fühlen? Also was spielt das für eine Rolle überhaupt?
Es ist nicht die Zentralrolle bei Bolsonaro. Er wird nicht wahrgenommen als religiöser Kandidat. Er hat sich jetzt in den letzten Zeiten darum bemüht, die Evangelikalen, also die verschiedenen evangelikalen Kirchen Brasiliens anzuziehen, die teilweise auch eben diesen konservativen Diskurs, was Schwulen, Lesbenrechte, Abtreibung, Frauenrechte angeht, die dort mit ihm korrespondieren. Das wird eines seiner Wählerreservoirs sein. Es galt immer bisher, dass das auch eine Grenze ist, weil ja immer noch die Bevölkerung zum größten Teil katholisch ist und vielleicht keine evangelikalen Kandidaten wählen. Das hat sich geändert seit den letzten Wahlen in Rio, wo ein Bischof der Igreja Universal, der Universalkirche Brasiliens, einer der wichtigsten evangelikalen Vereinigungen, zum Bürgermeister gewählt worden ist. Er hat also sagen, er ist über das Potenzial der 20% religiösen Stimmen hinausgegangen, hat das als Basis ausgebaut und hat in einer Stadt wie Rio, die ja auch eine wahnsinnig lebendige Schwulenszene hat, libertär eigentlich immer orientiert war, immer eher links gewählt hat, hat dieser Crivella die letzten Wahlen auch mit einem ähnlichen Diskurs wie Bolsonaro weit weniger radikal, vielmehr so auf ich sorge für die Menschen, den Law-and-Order-Diskurs gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt, aber er ist eben auch gewählt worden.
Also auch in Brasilien verschieben sich ein bisschen die Horizonte bei den Wahlmöglichkeiten, wie es auch in den USA und ich glaube auch in vielen anderen europäischen Ländern sich verschoben hat. Das heißt, es wird ein spannendes Jahr. Im Oktober wird gewählt, in der Regel in zwei Runden. Wenn der erste Kandidat nicht mehr als 50% hat, gibt es eine zweite Runde. Vielen Dank für die Einschätzung, Thomas Vaterwehr.
Ja, bitte sehr, keine Ursache.